Da möchte ich jetzt wieder anknüpfen an dem Satz von Oscar Wilde. Also wir kennen den Preis von allem, aber den Wert von nichts. Das war nämlich eines der Lieblingszitate unseres ehemaligen Generalsekretärs von Robert Renzler.
Politisch gesehen muss jedes Grundstück muss zu einer Gemeinde in Österreich gehören. Wir haben über 2000 Gemeinden in Österreich und jede Gemeinde verfügt über das Recht, also praktisch zum Beispiel Verordnungen zu erlassen und ist damit quasi Gesetzgeber.
Plötzlich habe ich gemerkt, hoppala, wir Kletterer waren lange Zeit irgendwo auf dem falschen Weg unterwegs. Wir sind alles eigentlich Naturnutzer. Auch der Jäger ist Naturnutzer. Und wenn man aber die andere Seite mal kennenlernt, dann merkt man eigentlich, es könnte ein Miteinander geben. Und dass man wirklich sagt, wir alle sind zwar Naturnutzer, aber wir sollten alle Naturversteher werden.
Dass sich der Tourismus so stark entwickelt und es tatsächlich ein finanzieller Faktor werden kann, war damals natürlich nicht absehbar. Es war von Anfang an, also es war nie anders, als dass das nur im Einvernehmen mit den Grundbesitzern geht.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts des Österreichischen Alpenvereins. Mit knapp 84.000 Quadratkilometern ist Österreich flächenmäßig ein eher kleines europäisches Land. Zum Vergleich: Frankreich breitet sich mit seinen Überseegebieten über mehr als 643.000, Spanien über gut 500.000 und Deutschland über 357.000 Quadratkilometer aus. Rund 60% Österreichs zählen zu den Alpen, womit das Land mit knapp 29% den größten Anteil am gesamten Alpenraum hat. Aber wem gehören die Berge eigentlich? Wer bestimmt, was auf den riesigen Flächen gemacht werden darf oder eben auch nicht? Wie bekommt man die Interessen unterschiedlichster Akteure unter einen Hut? Antworten auf diese Fragen in diesem Feature von Jörg Wunram.
Wir sind in der Wohleier Seehütte in den Karnischen Alpen. Bei Hüttenwirt Helmut Ortner. Der Alpinist ist vieles. Auch eine Art Urgestein im Bergsteigerdorf Lesachtal.
Ich bin, was ich tue. Und das Tun ist eine breite Vielfalt. Bergführer, Landwirt, Hüttenwirt, Abenteurer, weltweit unterwegs. Und ja, ich konnte meine Hobbys zum Beruf machen, den Beruf zum Hobby machen.
Die Wohleier Seehütte ist nur eine von zahlreichen Berghütten. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2020 gibt es allein in ganz Österreich rund 1000 dieser Schutzhäuser. So viele wie in keinem anderen Alpenanrainerstaat. Die meisten Hütten gehören dem Deutschen und Österreichischen Alpenverein. Genauer gesagt, sie sind im Besitz der Sektionen.
Erstaunlich dabei, ein großer Teil der Hütten ist vergleichsweise jung. Sie entstehen erst mit dem Beginn des mehr oder weniger organisierten Bergsteigens und des Alpintourismus im 19. Jahrhundert. Wer selbst ein Haus bauen möchte, weiß, dass dafür Grund und Boden nötig sind. Die muss man erwerben oder pachten.
Im allgemeinen Sprachgebrauch verwenden die Menschen die Wörter Besitz und Eigentum oft als Synonym. Doch wie so oft gibt es einen Unterschied. Zumindest in der juristischen Begriffserklärung, sagt Peter Angermann. Er ist Jurist und war bis vor kurzem Geschäftsführer des österreichischen Landesverbandes in Kärnten.
Ja, es ist juristische Wortklauberei. Der Besitz, da hat jemand eine Sache, aber er ist nicht Eigentümer, er hat nicht das Vollrecht über diese Sache. Er ist der Eigentümer, der hat das Vollrecht über die Sache, der kann die Sache verkaufen, er kann sie verschenken, aber er kann sie auch zerstören. Das ist praktisch das Vollrecht. Du kannst mit dem Grundstück alles machen, was du vorhast.
Ein Beispiel verdeutlicht die Unterschiede. Der Mieter einer Wohnung ist der Besitzer. Er nutzt die Räume. Ihm gehört die Wohnung aber nicht. Sie gehört dem Vermieter.
dem Eigentümer. Er hat die rechtliche Verfügungsgewalt über die Immobilie. So verhält es sich auch mit Ländereien und Flächen in den Gebirgsregionen. Wem gehören die Berge dann eigentlich? Sind sie Allgemeingut ohne Eigentümer oder Besitzer? Mitnichten, sagt Peter Angermann vom ÖAV Kärnten und verweist auf eine klare gesetzliche Regelung.
Politisch gesehen muss jedes Grundstück zu einer Gemeinde in Österreich gehören. Wir haben doch über 2000 Gemeinden in Österreich und jede Gemeinde verfügt über das Recht, also praktisch rund um die Gemeindegrenze, zum Beispiel Verordnungen zu erlassen und ist damit Gesetzgeber in dem Gebiet, also quasi Gesetzgeber. Eigentümerschaft ist wieder was anderes. Eigentümer kann zum Beispiel auch eine Privatperson sein, es kann die Eisenbahn sein, es kann der Bund sein, also die Eisenbahn im größten Teil eben zum Eigentum des Bundes. Es können andere verschieden sein. Die Eigentümerschaft hat natürlich mit dem politischen Begriff der Gemeinde oder der Gemeindefläche nichts zu tun.
Frühmorgens oberhalb von Prägraten in Osttirol. Es hat geschneit an diesem 2. November 1866. Balthasar Ploner und seine zwei Mitstreiter Michael Dora und Isidor Feldner stehen am Ende des Umbal-Gletschers. Über ihnen türmt sich die Drei-Herrenspitze auf. Verschneit, vereist, aber begehbar. Mutig klettern sie weiter über eine Felsnase zum Südwestgrat. Wenig später erreicht das Trio den nicht ganz 3500 Meter hohen Gipfel der mächtigen Drei-Herrenspitze.
Die Drei-Herrenspitze. Sie ist seit Menschengedenken ein Berg, der, wie der Name schon vermuten lässt, zum Eigentum mehrerer Herrschaftshäuser gehört. Den Grafen von Tirol und Görz sowie den Fürstbischöfen von Salzburg. Bis heute grenzen an den Berg Tirol, Südtirol und das Bundesland Salzburg aufeinander. Doch die Länder sind weder Besitzer noch Eigentümer.
Die Drei-Herrenspitze ist Teil des Nationalparks Hohe Tauern, der offiziell 1981 gegründet wurde. Der größte Teil des Schutzgebietes gehört dem Österreichischen Alpenverein. Etwas mehr als ein Fünftel der mehr als 1800 Quadratkilometer umfassenden Fläche. Der Erwerb der ersten Gebiete gehe auf das Jahr 1918 zurück, erzählt Liliana D'Agostin. Sie leitet beim Alpenverein die Abteilung Naturschutz und Raumordnung. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg habe der Alpenverein das Areal rund um den Großglockner bekommen.
Ein großzügiger Spender stiftet seinerzeit den Kaufpreis für Grund und Boden. In den 1930er und 1940er Jahren kommen weitere Gebiete in den Hohen Tauern auf ähnliche Weise hinzu. Alle mit der Auflage, die Regionen unter Schutz zu stellen. Das spielt dem Verein in die Hände. Immerhin begreift er sich seit Ende der 1920er Jahre auch als Naturschutzorganisation.
Das hat dann der Alpenverein auch für sich genutzt, um sein Grundeigentum in den Nationalpark einzubringen. Sowohl in den Kärntenanteil des heutigen Nationalparks Hohe Tauern, der ja 82 gegründet wurde, wie auch in den Tiroler Anteil des Nationalparks Hohe Tauern. Also wir sind großer Grundeigentümer in Österreich, allerdings bei weitem nicht der größte. Im Nationalpark hingegen sind wir der größte private Grundeigentümer.
Ein Blick in die Statistik verrät, nach den österreichischen Bundesforster, der Stadt Wien und den Esterhazy-Betrieben im Burgenland rangiert der ÖAV auf Platz 4 der größten Grundeigentümer im Land. Bei Forste, Esterhazy und Alpenverein erschließt sich das wohl auf den ersten Blick. Dass die Stadt Wien zweitgrößter Grundeigentümer des Landes ist, erscheint dagegen überraschend. Immerhin fast 60.000 Quadratkilometer. Der Großteil der Flächen befindet sich am Schneeberg in der Rax. Sie dienen als große Quellwasserreservoirs für die Bundeshauptstadt.
Ja, bei Wien ist es vor allen Dingen am Schneeberg oben, da kommt das Wasser für Wien her. Das Wasser in Wien, also in den meisten Bezirken, ist Hochquellenwasser. Das ist so gut, wie wenn Sie es da in Malnitz in den Bergen trinken. Das kommt direkt aus den Bergen. Und deswegen hat die Stadt Wien sich natürlich Grundstücke gesichert und gekauft außerhalb von Wien. Aber die Stadt Wien kann so wie die Gemeinde Malnitz oder die Gemeinde Klagenfurt oder jede Gemeinde als juristische Person des öffentlichen Rechts ganz normal Eigentum erwerben und darüber verfügen. Und deswegen Städte kaufen sich schon, also beziehungsweise auch Klagenfurt, kaufen sich schon Gebiete auch im Bergland, zum Beispiel zur Sicherung von Quellwasser.
In anderen Bergregionen spielen auch andere Interessen eine Rolle. Private Eigentümer wie das Stift Admont, die Fürstenfamilie Liechtenstein oder Agrargemeinschaften nutzen die Flächen für die Forstwirtschaft, die Jagd oder als Weideland.
Das sind halt dann 20, 30 Bauern, die schließen sich zusammen, haben ein gemeinsames Gebiet. Aber man kann sich das vorstellen, so wie eine Genossenschaft, wie eine GmbH, man hat auch gemeinsames Eigentum. Und man treibt dann, jeder Bauer treibt seine Kühe rauf oder sein Almvieh rauf und man hat ein gemeinsames Agrargebiet. Und sowohl in Malnitz, was du gemeint hast, die Nachbarschaft Rabisch-Stabitz, die ist großer Eigentümer im Ankugelgebiet, aber auch die Familie Czernin, also ehemalige gräfliche Familie Czernin aus Podkastein und auch die Nachbarschaft Lassach, Teilgemeinde von Oberfellach, das ist unsere anschließende, angrenzende Gemeinde hat zum Beispiel in Malnitz, also im Gemeindegebiet von Malnitz, eine große Agrargemeinschaft. Das ganze Seebachtal, das hintere Seebachtal, das ja sehr bekannt ist, gehört zum Beispiel dieser Agrargemeinschaft.
All diese Eigentümer verfügen also über die Rechte, ihre Gebiete zu nutzen. Das heißt aber nicht, dass diese Flächen für Besucher grundsätzlich tabu sind. Im Gegenteil. In Österreich gilt beispielsweise in Wäldern ein freies Betretungsrecht. Zu Erholungszwecken. Allerdings erst seit 50 Jahren, fügt Liliana D'Agostin vom ÖAV an.
Das ist eigentlich auf den Bundeskanzler Kreisky zurückzuführen, der 1975 erst im Forstgesetz die allgemeine Betretbarkeit zu Erholungszwecken verankern ließ. Das war natürlich auch eine Verhandlungssache. Es hat die bäuerlichen Grundeigentümer vor allem haben dem zugestimmt, nachdem sie meines Wissens eben auch eine Versicherung bekommen haben. Also das war so ein bisschen der Gegendeal. Aber seither, seit 1975, besteht in Österreich für jedermann das Recht, den Wald zu Erholungszwecken zu betreten. Mit dem Hinweis darauf, dass es sich eben um ein Betreten handelt. Das heißt, sämtliche andere Funktionen, wie zum Beispiel Befahren, Reiten sind davon nicht umfasst. Was hingegen schon umfasst ist, das ist eben das einmalige Auf- und Absteigen mit Skiern zum Beispiel. Das heißt, das ist dann das Betreten im Winter mit eben Skiern am Bein.
Das heißt, SkitourengeherInnen oder Schneeschuhwanderer machen nichts Ungesetzliches, wenn sie durch die Wälder streifen. Auch wenn sie in Regionen vorstoßen, die über der Waldgrenze liegen. Die Betretungsrechte für die eher hochalpinen Gegenden sind älter als die für die Wälder. Die meisten von ihnen seien um 1918 geschaffen worden, so Liliana D'Agostin. Allerdings sehr unterschiedlich in den einzelnen österreichischen Bundesländern. In Tirol oder Niederösterreich gäbe es keine gesetzliche Regelung, was das Betretungsrecht der alpinen Region betreffe.
Das ist auch mit ein Grund, weshalb es vor einigen Jahren noch einen Vorstoß gegeben hat von Naturfreunden, allen Arbeiterkammern der Länder und dem Alpenverein, ein Grundrecht auf Naturgenuss, ähnlich wie wir es aus Bayern kennen, auch in Österreich verankern zu können. Damit wir auch diese zum Teil unsichere Rechtslage, also ganz so unsicher ist sie nicht, aber in jedem Fall, um die tatsächlich neu zu formulieren, gab es eben diesen Vorstoß, der leider bis heute am Widerstand der österreichischen Volkspartei gescheitert ist.
Das heißt also, in Tirol oder auch in Niederösterreich könnte man annehmen, dass da irgendwann mal nachgearbeitet wird, um vielleicht sowas wie flächendeckend dieses Betretungsrecht oder den Zugang, das Recht auf diesen Zugang in diese Gebiete zu bekommen, dass das also auch für die Menschen in Tirol und Niederösterreich Gültigkeit bekommt.
Also an sich hat sich die Fragestellung noch sehr selten ergeben. Also wir gehen davon aus, dass wir ein Recht auf Betritt, also auf die alpinen Flächen zu betreten haben. Ob man sich auf ein Gemeinwohl bezieht oder welche Rechtsquelle man heranzieht, das sei hier auch einfach nebensächlich. Wir gehen davon aus, dass wir das alpine Gelände betreten dürfen. Allerdings wäre es natürlich schön, wenn wir für die gesamte Bundesfläche so ein Grundrecht auf Naturgenuss bekämen.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Die Gründe, sich in der Natur aufzuhalten, sind vielschichtig. Waldbesitzer schauen in ihren Beständen nach dem Rechten, Jäger beobachten das Wild. Forscher versuchen, die Natur besser zu verstehen, Bauern treiben ihr Vieh auf die Almen. Wanderinnen und Bergsteigerinnen besuchen die Bergregionen, weil sie diese genießen wollen und Erholung für Körper und Geist finden. Sie wandern von A nach B, kraxeln auf Gipfel, klettern Projekte.
Vor gut 200 Jahren war vor allem das hochalpine Gelände noch weitgehend unberührt und nur selten von wirtschaftlichem Interesse. Das ändert sich mit dem Aufkommen des Alpintourismus im 19. Jahrhundert. Das alpine Ödland bekommt zunehmend auch ökonomischen Wert. Beispielsweise für Bauern, Touristiker, Seilbahnbetreiber, Grundbesitzer, Gemeinden und Energieversorger. Frei nach dem berühmten Spruch des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Das Land bekommt einen Preis, dessen Wert die Gesellschaft nicht wirklich kennt.
Ja, das stimmt. Und da möchte ich jetzt wieder anknüpfen an dem Satz von Oscar Wilde. Also wir kennen den Preis von allem, aber den Wert von nichts. Das war nämlich eines der Lieblingszitate unseres ehemaligen Generalsekretärs von Robert Renzler. Und zwar weniger im Zusammenhang eigentlich mit der alpintouristischen Nutzung von hochalpinem Gelände als mit der energiewirtschaftlichen Nutzung von hochalpinem Gelände. Denn ich glaube, an dem Beispiel kann man es vermutlich am besten festmachen, welche immense Ertragssteigerung oder welchen immensen Wert plötzlich diese, wie Martin sagte, unproduktiven Flächen heute haben können. Gerade im Zusammenhang auch mit der Nutzung von Graden und Geländerücken, also im alpinen Gelände für die Windkraft, sehen wir, dass plötzlich Grundeigentümer für Flächen, die bestenfalls als Weideflächen verwendet wurden für ihre Tiere, plötzlich eine Vervielfachung ihres Wertes bekommen, wenn sie eben über Pachtverträge dann auch der energiewirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden.
Mit anderen Worten, verschiedene Interessen konkurrieren um Land, das früher zumindest, ökonomisch betrachtet, nahezu wertlos war. Die alpinen Vereine beginnen in diesen Regionen Hütten zu errichten. Oft auf dem Grund und Boden von Bauern oder anderen Eigentümern. Natürlich auf rechtlich verbindlichen Grundlagen wie Kauf- oder Pachtverträgen für die Parzellen, erzählt Martin Achreiner. Er ist Historiker und Archivar des Österreichischen Alpenvereins.
Die Bauern haben sozusagen am Anfang wirklich nur waren da sehr offen dafür, weil sie ja Gegengeschäft gemacht haben. Also ganz oft gibt es Verträge, in denen die Sektion den Grund zur Verfügung gestellt kriegt, aber dafür die Pflicht hat, Milch und Käse von den Bauern zu beziehen, was die Sektion ja eh gern tut, weil sie sonst erst aufgetragen muss. Ja. Also das war so eine gegenseitige Geschichte. Ja. Dass sich der Tourismus so stark entwickelt und das tatsächlich ein finanzieller Faktor werden kann, war damals natürlich nicht absehbar.
Dass die Alpenvereinssektionen zum sehr frühen Zeitpunkt einfach Gebiete für sich auswählen, wo sie sagen, okay, das wollen sie alpintouristisch erschließen. So sind ja die Arbeitsgebiete, oder, entstanden?
Ja, aber es war von Anfang an, also es war nie anders, als dass das nur im Einvernehmen mit den Grundbesitzern geht. Also man hat, du weißt es ja besser als ich, die Wegefreiheit ist ein lange umstrittenes Recht. Natürlich verletze ich ganz wenig Interessen, wenn ich da oben wandern gehe. Ja? Aber ich kann nicht einfach Wege anlegen, das geht nicht. Und vor allem bürgerliche Vereine wie der Alpenverein, der besteht aus Bildungsbürgertum, er besteht aus Kaufleuten, aus Beamten. Das ist in ihrem Denken nicht möglich. Natürlich machen sie das im Einvernehmen. Immer. Das ist im Denken nicht drin, dass man es irgendwie anders macht.
Weil diese Szenarien, die haben wir da bei uns vor der Haustür. Der Wanderweg geht bei mir mitten durch den Hof durch. Wenn du jetzt da draußen vor einer Kurz antreten wärst, dann habe ich nachgerufen auf gut Deutsch. Ne?
Ein sehr sensibles Thema, sage ich jetzt ganz ehrlich. Wenn ich jetzt denke, dass du auf der anderen Seite hast die Grundbesitzer, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich selber einer bin. Das sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe eben selber einen Land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Und dann habe ich natürlich in meiner Funktion als Bürgermeister den Tourismus bestmöglich zu vertreten und auch schauen, dass ein bisschen was weitergeht.
Und diese Themen haben wir da auf x Kilometer Wanderwege, auf x Kilometer Landstraßen zum Teil, also Landesstraßen, Silkbus-Landesstraßen und so weiter. Dann liegen die Kühe auf der Straße. Du musst mit dem Motorrad aufpassen, weil sonst stürzt die auf. Ne?
Und diese drei Komponenten und einen Hut zu bringen, das ist wirklich sehr schwierig. Läuft aber Gott sei Dank ganz gut, wenn man redet. Ich sage immer, das Gespräch ist das Wichtigste und man muss immer bewusst sein, der Grundbesitzer hat die oberste Priorität, weil dann gehört das Ganze. Und ohne den geht einmal gar nichts.
Was also, wenn Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer Nein sagen? Zum Beispiel keine Wanderwege wollen oder dulden. Wenn sie Klettergärten ablehnen. Welches Interesse zählt mehr? Das freie Betretungsrecht oder das Eigentum und dessen Nutzung? Ein Konflikt, der manchmal kaum lösbar erscheint. Etwa wenn Bergsportler wie der deutsche Extremkletterer Thomas Huber in einem Jagdrevier eine besonders ansprechende Route plant.
Thomas Huber hat sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Immer wieder kam es zu Konflikten mit Jägern und Forstbesitzern. Vor einigen Jahren aber beschließt er, den Jagdschein zu machen. In seiner Familie spielt die Jagd eine nicht unwichtige Rolle. Schnell vollzieht Huber einen Perspektivwechsel.
Ja, wir besitzen eigentlich dasselbe Habitat. Unsere Kletterfelsen sind meistens irgendwo in den Bergwäldern oder an Hängen. Und da gibt es das Habitat für das jagdbare Wild und da wachsen auch die Bäume. Und jeder, also diese drei Gruppen, jeder meint halt, ich will jetzt hier das Maximale abschöpfen. Der Kletterer möchte unbedingt sein Projekt klettern, der putzt die Felsen. Der Forstwirt, der möchte den höchstmöglichsten Ertrag haben und der Jäger, der möchte einen Frieden haben, dass er sein Wild jagen kann. Und wenn wir Kletterer da unterwegs sind, da hat es immer geheißen, um Gottes Willen, hey, das darf man nicht klettern, Wahnsinn. Tja, und jetzt mache ich den Jagdschein. Warum mache ich den Jagdschein? Plötzlich habe ich gemerkt, hoppala, wir Kletterer waren lange Zeit irgendwo auf dem falschen Weg unterwegs. Wir sind alles eigentlich Naturnutzer. Auch der Jäger ist Naturnutzer. Und wenn man aber die andere Seite mal kennenlernt, dann merkt man eigentlich, es könnte ein Miteinander geben, wenn wir uns beiderseitig mehr verständigen und die Natur mehr verstehen. Wir alle sind zwar Naturnutzer, aber wir sollten alle Naturversteher werden.
Das setzt voraus, dass alle Interessengruppen miteinander reden und sich austauschen. Nur dann werde man, sagt Thomas Huber, auch Lösungen finden. Kompromisse, mit denen alle gut leben könnten.
Und der Kletterer, dass er sagt, okay, jetzt ist es eine Notzeit für das Wild, jetzt gehe ich mal dort nicht hin, ich verzichte. Oder wenn ein Vogel in der Felswand brütet, muss ich nicht unbedingt klettern. Ich kann das Projekt auch später klettern. Und wenn ich das irgendwo auch erfahre, dass durch mein Tun auch dass die Tierwelt leben kann, dann macht eigentlich das Erreichte, dass ich irgendeine Klettertour schaffe, noch viel mehr Spaß.
Der Schlüssel für so eine Lösung ist der Dialog zwischen den verschiedenen Interessengruppen. Peter Angermann, der frühere Geschäftsführer des ÖAV-Landesverbandes Kärnten, kennt sich damit gut aus. Schließlich war er im Bergsteigerdorf Malnitz einige Jahre auch als Chef des dortigen Tourismusverbandes aktiv. Angermann erinnert sich gut an diese Aufgabe. Er ist seinerzeit von zum Teil trügerischen Voraussetzungen ausgegangen.
weil ich einfach gedacht habe, das ist natürlich, wir leben am Land und wir leben zu einem großen Teil von Tourismus und der Grundstückseigentümer wird dem wohl nichts dagegen haben, wenn wir den Weg benutzten. Aber dann bin ich halt dann draufgekommen, relativ schnell mal draufgekommen, also mit dem Kopf durch die Wand geht da nichts. Und das sind eben die Interessensgruppen, die man halt fragen muss. Das sind die Grundstückseigentümer, das sind die Jäger, das sind andere dinglich Berechtigte an dem Gebiet, die sind auch zu fragen, weil die gehören, das sind Lebensraumpartner, so nennen wir das jetzt mittlerweile. Und es hat ein bisschen Zeit gebraucht und dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich eine neue Nordic Walking Strecke machen will und das in der Früh um 5 mache, da störe ich natürlich die Jagd, weil die Jagd ist in der Dämmerung oder am frühen Morgen und man muss miteinander reden. Die Jäger sind auch Eigentümer, weil wenn ich das da drüben mit Gewalt durchsetzen will, ich bin Jurist, aber ich will niemals was mit Gewalt durchsetzen oder mit gerichtlicher Hilfe durchsetzen, dann kriege ich was anderes nicht. Und das ist einfach ein Geben und Nehmen.
Manchmal aber verharren die verschiedenen Interessengruppen starr in ihren Positionen. Trotz aller Bemühungen kommt es mitunter zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Und selbst dann, sagt Liliana D'Agostin, laufe es oft auf beidseitiges Einvernehmen hinaus. Auf ein Geben und Nehmen. Was dürfen Kletterer und alpine Vereine, was dürfen Grundeigentümer?
Also an sich ist es so, wenn du jetzt von einem Klettergarten sprichst, also von Routen, die eingebaut werden in einen Kletterfelsen, dann vertreten wir die Rechtsansicht, dass das von der freien Betretbarkeit noch umfasst ist. Wenn wir allerdings wirklich eine große Flächeninanspruchnahme haben, dann ist das nicht mehr umfasst und dann brauchen wir die Zustimmung des Grundeigentümers. Dasselbe gilt auch für die Errichtung von einem Klettersteig. Das ist nämlich eine Weganlage und eine Weganlage ist dann immer bewilligungspflichtig. Aber nicht nur mit der Zustimmung des Grundeigentümers, denn dann kommt eigentlich eine weitere Dimension dazu. Das heißt, es kommt das Naturschutzgesetz natürlich dazu, abzuklären, welche weiteren, in diesem Fall behördlichen Genehmigungen einzuholen sein werden.
Klar ist, der Österreichische Alpenverein versteht sich als Interessenvertretung seiner Mitglieder, der Berggeherinnen und KletterInnen. Der ÖAV sieht sich aber auch als wichtige Naturschutzorganisation und somit als Grundeigentümer. Ein Spagat, der nicht immer leicht zu bewältigen ist. In den weitaus meisten Fällen gelingt das. Aber natürlich gäbe es auch Ausnahmen, erinnert sich Liliana D'Agostin.
Was wir schon gemerkt haben, im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall hier in Tirol, haben wir plötzlich einen Anstieg festgestellt von Gebieten, die von Grundeigentümern gesperrt wurden. Weniger, weil sie zuvor das Problem mit Bergsteiger, Wanderern und Gästen hatten, sondern weil die Angst umging, sie könnten haften für solche Unfälle. Also das war ein Fall, in dem eine Wandererin zu Tode gekommen ist, nachdem sie von einer Kuh niedergetrampelt worden war. Es war auf einer sehr stark frequentierten Alm und im Grunde, wie gesagt, ein tragischer Unfall, der dann dazu geführt hat, dass die Interessenvertretung der Bauernschaft in ihrer Unsicherheit dann dazu empfohlen hat oder dazu angeraten hat, einfach Gebiete abzusperren. Das hat man dann auch weitestgehend versucht, auf ministerialer Ebene auch wieder zu klären, einfach mit Empfehlungen auch, wie man sich im Bereich einer bestoßenen Alm verhält. Denn das ist tatsächlich feststellbar, nicht alle Menschen, die in einem Almgebiet oder auch am Berg unterwegs sind, haben auch das nötige Know-how und wissen, wie man sich dort bewegt. Wir sehen das ja auch über die sozialen Medien, welche Challenges ausgerufen werden, gerade im Zusammenhang mit Weidevieh. Und da gibt es natürlich schon eine gewisse Verunsicherung, aber wir versuchen dann auch immer wieder mit Kampagnen darauf hinzuweisen und auch unsere Leute zu schulen, wie man sich richtig verhält. Das macht aber die Landwirtschaftskammer genau gleich, das machen Tourismusverbände auch so. Tatsache ist es, dass Wegstreitigkeiten, wenn man es jetzt vergleicht mit den vielen Menschen, die am Berg unterwegs sind, verschwindend gering sind. Und das ist eigentlich auch gut so, denn das ist eigentlich auch ein Hinweis darauf, dass das Zusammenleben weitestgehend recht gut funktioniert.
Darum halten der Alpenverein und Liliana D'Agostin grundsätzlich nicht viel davon, bestimmte Bergregionen mit einer Art Maut für Besucher zu belegen so wie es in anderen Ländern, etwa in Nepal oder Tibet, der Fall ist. Zumindest sei dies Thema nicht auf der Tagesordnung.
Deshalb gehe ich davon aus, dass wir das auch nach wie vor ablehnen. Dafür spricht auch zum Beispiel, dass das vorgenannte Grundrecht auf Naturgenuss genau das sichern sollte. Also eine unentgeltliche Möglichkeit zu Erholungszwecken, ich bin nach wie vor dabei, also zu Erholungszwecken für die Allgemeinheit Gebiete freizugeben. Das heißt, das ist genau der Punkt, nicht kommerziell, sondern eben zu Erholungszwecken und das aber unentgeltlich. Die Unentgeltlichkeit an sich widerspricht schon einem Grundgedanken, der eine Bemautung vorsieht, wenn es um die Betretbarkeit von Bergen geht. Ich sehe auch keinen Vorteil darin. Das würde auch meinem persönlichen Gedanken eines gesellschaftlichen Konsenses und eines gesellschaftlichen Gerechtigkeit innerhalb der Gerechtigkeit massiv widersprechen. Außerdem haben wir auch im Zusammenhang mit einer Exkursion darüber philosophiert, ob nicht genau diese Kontingentierung, sprich die Besucherlenkung, die alpine Infrastruktur darstellt. Allein die Tatsache, dass wir keine Hütten mehr ausbauen, sprich keine zusätzlichen Schlafplätze errichten, trägt eigentlich da schon dazu bei, dass nicht die Anzahl der Menschen, die am Berg unterwegs sind und übernachten können, beschränkt bleibt. Also das ist eine Leistung von den alpinen Vereinen, Naturfreunden, Alpenverein, ÖTK, wie sie alle heißen, erbracht wird für die Gesellschaft, auch für den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft, auch als Angebot an Grundeigentümer, wo wir es nicht sind. Aber von einer Bemautung, davon würde ich wirklich ganz dringend Abstand nehmen wollen. Also selbst mit dem Gedanken zu liebäugeln, ist aus meiner Sicht etwas, das bei mir die Alarmglocken schrillen lässt.
Damit auch weiterhin alle in die Berge gehen können. Wie die Mütter und Väter der alpinen Bewegung, die Gründer der Alpenvereine, wie Naturliebhaberinnen, Erschließer und Erstbesteiger. So wie im November 1866 an der Dreiherrenspitze in den Hohen Tauern.
Nur noch wenige Schritte. Balthasar Ploner, Michael Dora und Isidor Feldner haben es fast geschafft. Sie atmen schwer und fühlen sich frei. An diesem 2. November. Kurz nach 9 Uhr errichtet das Trio eine Steinpyramide. So, als wollten sie sagen, schaut her, wir sind die Ersten. Die Männer setzen sich in den Pulverschnee. Sie essen ein Stück Speck und schlürfen ein Stammball vom Selbstgebrannten. Und dann ist Zeit zum Schauen. Ringsherum verschneite, unbetretene Gipfel, unerforschte Gletscher und grandiose Grate.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. In Zusammenarbeit mit der Generali.